Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Oehmicke und Kathi Hartinger auf meinsportpodcast.de.
Die Halbfinalisten stehen fest der Weltmeisterschaft und das sind vier Halbfinalisten, die man vorher so vielleicht nicht erwartet hätte, bis auf, naja, Mark Selby. Mark Selby, Luca Brissell, Si Jiahui und Mark Allen sind die vier Halbfinalisten. Wie das zustande gekommen ist und vor allen Dingen, wie Luca Brissell ins Halbfinale gekommen ist und wie auch Si Jiahui ins Halbfinale gekommen ist, das bespreche ich jetzt mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Moin Andreas.
Das war ein bemerkenswerter Tag, den wir da gestern erlebt haben.
Das war's ja, nachdem der erste Viertelfinaltag ja doch relativ verhalten war, so was die Gesamtleistung anging, wurden wir gestern dann doch sehr, sehr schön unterhalten noch. Vor allem mit starken Comebacks, mit viel Kampf, mit viel Enthusiasmus, mit Nervenstärke und vor allem in einem Fall mit einer brillanten Session und alles in allem wirklich richtig guten Viertelfinals. Und jetzt können wir uns auf ein One-Table-Setup freuen, mit dem vor der WM, du hast es schon gesagt, wohl so in der Form keiner gerechnet hat.
Luca Brissell hat gestern eine Session abgeliefert, die zum Zungeschnalzen war. Das müssen wir so sagen. Ich habe eine Session mal erlebt von Ronnie O'Sullivan, wo er einen Whitewash erlebt hat im Crucible. Das war damals gegen Graham Dott. Ich glaube, das war sogar das Weltmeisterjahr von Graham Dott. Da hatte es nach der ersten Session 4-4 gestanden und nach der zweiten Session 12-4. Am Ende kam Ronnie O'Sullivan irgendwie noch auf 12-7 ran und dann hieß es am Ende dann 13-7 für Graham Dott. Das, was gestern da passiert ist, das war erstaunlich, wirklich. Ronnie O'Sullivan, der in den ersten zwei Frames kaum an den Tisch kam, weil Luca Brissell hier gut gespielt hat und sehr, sehr gut gespielt hat und seinen Angriffsstil, den er das gesamte Turnier und wahrscheinlich auch seine gesamte Karriere nicht ablegen wollte, der das gestern wieder durchgezogen hat und dann sich irgendwann in einen Rausch gespielt hat. Wenn man sich nur die Framezahlen anschaut, dann denkt man, ja, das war gut, aber das war jetzt nicht unbedingt das Überragende. Aber Christian, wie er gestern immer in der ersten Chance einfach so viele Punkte gemacht hat, dass Ronnie O'Sullivan einfach nicht mehr an den Tisch gekommen ist. Der hat es irgendwann versucht zu erzwingen und hat dann Fehler gemacht. Und Luca Brissell musste dann in Anführungsstrichen nur noch abräumen. Aber, also ich möchte hier eigentlich nicht sagen, Ronnie O'Sullivan hat es schlecht gespielt, sondern ich möchte hier eigentlich nur die Leistung von Luca Brissell preisen. Wie geht's dir?
Mir geht's da ähnlich. In vielen Journalen online ist ja tituliert worden, dass man das Prinzip mehr so herauslesen kann, dass Ronnie O'Sullivan dieses Match verloren hat. Das möchte ich ganz klar verneinen. Luca Brissell hat das gewonnen. Und wie er das gemacht hat in der gestrigen dritten Session, muss ich sagen, habe ich so in der Form vorher nicht erwartet. Denn dazu waren die ersten zwei Sessions einfach zu fahrig, zu ungeduldig bei Luca Brissell. Also der hat ja immer gut mitgehalten, hat ja quasi standardmäßig die ersten zwei Frames der Session gewonnen oder auch die ersten zwei Frames nach dem Mid-Session-Interval, aber danach dann einfach zu wenig aus seinen Chancen gemacht und vor allem einfach taktisch viel zu ungeduldig reagiert. Und so ist Ronnie O'Sullivan ja mit einem 10-6 in diese dritte Session reingegangen und ich glaube, kaum jemand hat da ein Comeback des Belgiers für möglich gehalten. Der hat sich den 17. Frame erkämpft, in dem hat Ronnie O'Sullivan dann durchaus Chancen gehabt, aber sie einfach nicht konsequent ausgenutzt. Brissell holte sich den auf die Farben und hat danach nicht mehr zurückgeschaut. 112, 64, 62, 61, 78, 63, um das hintereinander weg vorzulesen. In fast allen der Frames hat Ronnie O'Sullivan durchaus die erste Chance gehabt im Durchgang. Frame 19, 20 und auch im 23. Frame machte dann aber relativ schnell entweder einen Fehler oder verstellte sich, sodass er aussteigen musste. Also es lief nicht so viel bei Ronnie O'Sullivan zusammen, aber wie Luca Brissell dann in diese Situation reingegangen ist und die Chancenverwertung, also und seine Chancen verwertet hat, ist einfach nur sehr, sehr schön anzuschauen gewesen. Und das ist das Spiel, was Luca Brissell groß gemacht hat, in seiner Jugend schon und vor allem auch dann, wenn er so zu Turniersiegen gefegt ist. Es fehlt die taktische Geduld und das ist vielleicht auch was er gegen Si Jiahui im Halbfinale lernen muss, denn die Distanz wird noch mal länger, wird Luca Brissell nicht gefallen, aber er wird als Favorit in dieses Match reingehen. Muss er, das ist ganz klar. Und Si Jiahui ist aber jemand, der deutlich mehr Geduld mitbringt, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen und von daher taktisch vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Also, aber alles in allem gestern wirklich brillante Session, kein einziger Frame für Ronnie O'Sullivan und damit ist Titel Nummer 8 jetzt erstmal für ein Jahr ad acta gelegt.
Luca Brissell hat meiner Meinung nach schon in der zweiten Session ein bisschen was liegen lassen. Du hast es angesprochen, fahrig, ungeduldig. Da hat nämlich Ronnie O'Sullivan auch die Chancen bekommen und hat sie genutzt. In der dritten Session konnte er sie nicht nutzen und dann stieg der Druck immer weiter. Und ich hatte das Gefühl, so ab 10 zu 8 hatte ich das Gefühl, nee, das wird Ronnie O'Sullivan heute nicht gewinnen. Natürlich kann man dann sagen, ja, jetzt kannst du groß labern und so. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es Luca Brissell auf einem Niveau zu dem Zeitpunkt schon gespielt hat, dass ich gedacht habe, ja, hier ist noch was, hier liegt noch was ganz Großes in der Luft. Mit welcher Schnelligkeit, mit welcher dann auch Brutalität er diese Frames innerhalb kürzester Zeit dann ja auch zugemacht hat. Das lässt mich nach wie vor Kopfschütteln zurück. Das ist eine Leistung, die ich so ganz selten im Crucible gesehen habe. Vor allen Dingen nicht von jemandem, der vor diesem Jahr kein einziges Match dort gewonnen hat.
Ja, genau, das kommt hinzu. Und was heißt groß labern? Ne? Du hast es ja gestern in unserem internen Chat von Total Clearance geschrieben. Ich glaube auch so ungefähr bei 10 zu 8, dass Luca Brissell das gewinnen wird, 13-11 oder 13-10. Also Ehre wem Ehre gebührt an der Stelle. Es ist eine tolle Leistung gewesen von Luca Brissell, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass der nicht das Zeug hat, Weltmeister zu werden in der taktischen Verfassung, wie er ist, weil da muss er mir erstmal beweisen, dass er auch durch hart erkämpfte Frames durchgehen kann, weil man stelle sich mal vor, er trifft im Finale der Weltmeisterschaft auf Mark Selby. Wie soll das funktionieren? Da kriegt er so eine Chancen wie gestern natürlich dann auch nicht in dem Maße und muss sich dann auch durch Kampfframes durcharbeiten, und ich glaube, das wird auf lange Sicht Luca Brissells Achillesferse werden. Er hat es ja auch selbst zugegeben, er hasst diese langen Matches, kommt damit überhaupt nicht klar. Und das ist was dann natürlich schwierig ist, gerade bei der Weltmeisterschaft. Aber das soll die Leistung von gestern überhaupt nicht schmälern. Das war einfach nur brillant und toll anzuschauen. Breakbuilding vor allerfeinsten Zuckerbälle, das erinnerte daran, was Mark Williams nach seinem Match gegen Brissell schon gesagt hat, dass man ihm quasi nach jedem Break, das er spielt, Good Break, Nice Break oder irgendwas zurufen will, weil es einfach so schön anzuschauen ist. Und ja, Ronnie O'Sullivan war ja dann auch voll des Lobes, hat nicht großartig irgendwie erzählt, dass er so schlecht gespielt hat, sondern hat gesagt, ja, ich habe mich eigentlich gut gefühlt, habe meine Chancen gehabt, aber Luca war einfach viel, viel zu stark, und genauso ist es dann letztendlich auch, und das muss man anerkennen. Und jetzt steht er tatsächlich im Halbfinale der Weltmeisterschaft, nachdem er vorher kein einziges Match im Crucible gewonnen hat, und blickt damit auf einen riesengroßen Zahltag zurück, wird wahrscheinlich, je nachdem wie die Ergebnisse laufen, in die Top 5, Top 6 der Weltrangliste einziehen. Also auch das ein Riesensprung, den er da nochmal macht. Also Luca Brissell, Chapeau, hatte ich vor der WM nicht auf dem Zettel und hatte ich vorgestern nach der zweiten Session in diesem Match definitiv auch nicht auf dem Zettel.
Er steht also im Halbfinale, Luca Brissell, und er trifft jetzt im Halbfinale auf Si Jiahui. Und das ist eine Paarung, die habt ihr in der Vorschau auch nicht drauf gehabt, oder?
Nee, nicht ansatzweise, glaube ich. Also das, wer hat die drauf gehabt?
Ja, niemand. Si Jiahui ist, wenn wir Luca Brissell nicht hätten, dann wäre er weit strahlend die größte Geschichte, die wir hier haben bei dieser Weltmeisterschaft. Wie der sich nervenstark mit seinen 20 Jahren durchsetzt und wem das Crucible so wenig ausmacht wie Si Jiahui, der hat das hier schon verdient in aller Form. Er hat gegen Anthony McGill mit 13-12 gewonnen, in einem Late-Night-Decider, in diesem Drama, was wir im Achtelfinale so vermisst haben, dass es da nochmal einen letzten Frame gibt, dass die Abtrennung oben ist, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer wie gebannt auf den einen Tisch starren. Das haben wir gestern Abend erlebt. Und Si Jiahui hat nach 0 Uhr deutscher Zeit den letzten Frame gegen Anthony McGill gewonnen. Und der war irgendwann so frustriert, dass er beinahe seinen Kö zerbrochen hätte. Si Jiahui ist am Ende mit 13-12 der Sieger und steht im Halbfinale, der erste Halbfinalist als Debütant seit 28 Jahren.
Ja, seit Andy Hicks, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es ist Wahnsinn, diese Story um Si Jiahui. Man darf ihn nicht vergessen, der ist zwar nicht zum ersten Mal auf der Tour, aber erst zum zweiten Mal, hat sich letztes Jahr erst qualifiziert und steht jetzt kurz davor, in seinem ersten Jahr direkt mal in die Top 32 einzuziehen, wird da mindestens auf der 36 stehen nach der WM, also eine Wahnsinnsgeschichte, diese Weltmeisterschaft. Und der hat ja nicht irgendwen rausgehauen aus diesem Turnier, der hat Robert Milkins geschlagen, einen der formstärksten Spieler dieses Jahr, Sean Murphy, einen der formstärksten Spieler dieses Jahr und Anthony McGill jetzt, also den Mann, der hier Judd Trump und Jack Lisowski aus dem Rennen genommen hat und wirklich viel Crucible-Erfahrung mitbringt und ja auch so ein bisschen für diese WM lebt. Es war nicht immer das brillante Match zwischen den beiden, muss man ganz klar so sagen. Also von der Qualität her waren die anderen drei Viertelfinals doch deutlich besser. Aber es war spannend, es war phasenweise taktisch hochklassig und das auch vom Chinesen, nicht nur von Anthony McGill. Also da war sehr, sehr viel Gutes drin und vor allem hat CJ Hui immer wieder zurückgeschlagen. Er war zwischendurch ja auch selber in Führung, die beiden sind ja mit einem 4:4 aus dem ersten Viertelfinaltag gekommen. Und haben dann gestern Morgen sich erstmal die Frames so ein bisschen geteilt. CJ Hui lag in Führung, hatte den besseren Start in die Session erwischt. Anthony McGill schlug dann nach dem Mid-Session-Interval zurück, ging dann nämlich seinerseits in Führung. Und die letzten zwei Frames der Session holte sich dann aber wieder CJ Hui mit zwei hohen Breaks. Und das war wichtig, denn damit ist er bei 6:8 ja durchaus Gefahr gelaufen, hinten zu liegen vor der dritten Session, hat das verhindert. Und hat sich da einfach zurückgekämpft. Und am Abend sah es dann eigentlich relativ schnell, wobei das schnell da in Anführungsstrichen zu sehen ist, weil es dauerte einfach ein bisschen. Aber sah Anthony McGill eigentlich wie derjenige aus, der jetzt so doch langsam das nötige Quäntchen noch findet, um über die Ziellinie zu kommen. Weil bei CJ Hui kamen die hohen Breaks jetzt nicht mehr so wirklich flüssig und Anthony McGill lochte die besseren Bälle in den entscheidenden Situationen. Er kämpfte sich so Schritt für Schritt eine Führung und lag dann auch mit 11:9 vorne. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht erwartet, dass CJ Hui nochmal zurückschlägt. Aber das hat er gemacht. Mit kleineren Breaks die Frames 21 und 22 gewonnen, dann aus seiner zweiten Chance heraus mit einer 87 sich sogar die Führung zurückgeholt zum 12:11 und das war so der Zeitpunkt, wo Anthony McGill auch zunehmend, nicht frustriert, ja, naja doch, so ein Stück frustriert und so ein Stück nicht so richtig wusste, was er machen soll. Und dann hat er aus dem Nichts heraus eine 130 gespielt, die im 24. Frame, die kam wirklich aus dem Nichts. Also bis dahin war Breakbuilding-technisch bei Anthony McGill ja in der Session auch nicht so viel zusammengelaufen, wie schon das gesamte Match über. Also der hat sich ja auch mit kleineren Serien über Wasser gehalten. Und dann erzwingt er so den Entscheidungsframe, das musst du auch erstmal machen. Und in dem war CJ Hui so abgezockt, so abgekocht, das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte eigentlich dann gedacht, okay, ja, Decider, schön und gut, aber das wird Anthony McGill jetzt mit all seiner Erfahrung holen. Aber nein, CJ Hui hat sich immer wieder Punkte zusammengearbeitet, einen Vorsprung rausgearbeitet, wieder sicher abgelegt, wieder, wenn er die Chance bekam, ein paar Punkte geholt und so den Frame komplett dominiert und Anthony McGill kam da gar nicht richtig zum Zug, um irgendwie diese eine Chance, die man im Decider haben will, zu bekommen und so steht am Ende CJ Hui hier als Sieger dieses Duells fest, also sensationelle Geschichte, dieser Chinese, dieser junge Mann, der jetzt hier wirklich einen brillanten Lauf erlebt. Und damit sehen wir tatsächlich Luca Brissell oder CJ Hui im Finale der Weltmeisterschaft. Also herzlichen Glückwunsch an die Millionen, die man damit verdient hat, wenn man das vor der WM auch nur ansatzweise irgendwie vorausgesagt hat. Also sensationelle Geschichte. Jüngster WM-Halbfinalist seit 27 Jahren, erster Debütant seit 28 Jahren, der hier im Halbfinale steht. Also einfach nur Hut ab, egal was jetzt an den beiden Halb- oder drei Halbfinaltagen passiert.
Und 28 Jahre ist 1995 gewesen. Da war ich ja auch schon Mitte 40.
Ja, und ich, keine Ahnung, was war ich da in der Grundschule?
Ja.
Es ist viel zu lange her, es ist Wahnsinn. Das ist so die Zeit, wo Ronnie O'Sullivan angefangen hat, gut Snooker zu spielen. Ja. Und übrigens, CJ Hui, der war da noch gar nicht geboren, als das letzte Mal der Fall war. Luca Brissell war da gerade geboren, würde ich sagen, oder ein Jahr alt, irgendwas in dem Dreh. Also sensationelle Story und einfach nur, der muss jetzt das Beste dann einfach mitnehmen, aber ich glaube, der wird selber, man hat ja die ganze Woche irgendwie das Gefühl, der weiß selber gar nicht so richtig, wo der gerade ist. Der spielt ja, als wenn er bei der Weltmeisterschaft dabei ist, sondern der spielt ja, als wenn er hier, keine Ahnung, in seinem Club so ein Sonntagsturnier gewinnt oder da mal ganz gut spielt. Also der hat, glaube ich, noch nicht so ganz realisiert, was er da geschafft hat. Vielleicht tut er das heute im One-Table-Setup mit persönlichem Einlauf ja dann auch in die Arena, wenn dann alle Augen nur noch auf einen Tisch gerichtet sind. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Situation, aber einfach nur Hut ab vor dieser Leistung und beiden Spielern dann viel Glück. Also ich gönn's beiden dann sehr herzlich, ins Finale einzuziehen.
Das andere Halbfinale bestreiten Mark Selby und Mark Allen. Das sind schon so zwei Spieler, die man, naja, nicht hätte erwarten können, aber wo man gesagt hätte, das überrascht mich jetzt nicht, dass die im Halbfinale stehen. Mark Selby hat gestern gegen John Higgins 13-7 gewonnen. Das war die Nachmittags- und die Abendsession. John Higgins hatte schon vorher geschimpft, dass er das nicht gut findet, dass man zwei Sessions hintereinander spielen muss. Und dann haben sie sich beiden in der Nachmittagssession auch noch so Marathon-Frames um die Ohren gehauen, dass sie dann mit dem quasi früheren Ergebnis anfangen mussten in der Abendsession mit 9-5, nämlich für Mark Selby. Der konnte sich allerdings in dieser zweiten und dritten Session deutlich von John Higgins absetzen und ganz, ganz verdient in dieses Halbfinale einziehen. Das war eine der besten Leistungen, die ich von Mark Selby selber gesehen habe, seit vielleicht Jahren, oder habe ich zu wenig Matches von ihm gesehen?
Na, zumindest ist er jetzt wieder konstanter dazu in der Lage, in dieser Saison das zu zeigen. Es stimmt schon, es waren mit die besten beiden Sessions, die Mark Selby auch bei dieser Weltmeisterschaft gespielt hat. Und wie wichtig waren bitte die letzten drei Frames der ersten Session am Vortag, als Mark Selby 1-4 hinten lag und dann den Motor angeworfen hat, mit drei hohen Breaks zum 4-4 ausgeglichen hat. Ich glaube, wenn John Higgins mit einer etwas höheren Führung in diesen zweiten Tag gegangen wäre, wäre er vielleicht auch motivierter gewesen. Denn man kommt nicht umhin zu sagen, dass der Schotte gerade zu Beginn der zweiten Session gestern sehr frustriert, sehr mies gelaunt, wenn nicht sogar ein bisschen demotiviert wirkte, angesichts der Tatsache, dass er da zwei Sessions hintereinander spielen musste. Also der wirkte nicht so ganz fokussiert auf das Match, und das hat man dann eben auch gemerkt. So hat sich Mark Selby dann peu à peu einen Vorsprung rausgearbeitet, stahl John Higgins den ersten Frame noch vor der Nase weg mit einer 67er Clearance, nachdem der Schotte eine 57 vorgelegt hatte, und holte sich dann auch die nächsten Frames, bis auf einen, den John Higgins dann noch gewinnen konnte mit einer 68 seinerseits. Ansonsten holte er sich alle Frames in dieser Session und ging so mit 9-5 nach der Session in Führung. Die wurden dann so gegen 18:30, 18:40 wurde das dann abgebrochen, damit die Pause zwischen den beiden Sessions noch lang genug ist. Und am Abend ging es dann auch im Prinzip erstmal gewohnt weiter. Mark Selby holte sich wieder drei Frames der ersten vier vor dem Mid-Session Interval. John Higgins nur mit einer 65 in der Lage, so ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben. Aber alles in allem war das bei Mark Selby einfach sehr rund, sehr solide. Gute Breaks gespielt, zwischendurch zwar auch mal ein paar Bälle verhauen und vielleicht nicht immer die besten Safeties gespielt, aber John Higgins war einfach zu selten in der Lage, da mitzuhalten. Lochte immer wieder fantastische Bälle, so zum Beispiel auch einen roten Einsteiger, die untere Kopfbande entlang an der schwarzen Tasche. Das war ein fantastischer Ball, den er da gelocht hat, und er dann zwei Bälle später einen leichten roten komplett neben die Tasche gesetzt. Also das sind einfach Sachen, die John Higgins gestern so ein bisschen das Genick gebrochen haben. Umso überraschender war dann, dass er aus dem Mid-Session Interval nochmal deutlich motivierter rauskam und da aus dem ersten Ball heraus eine 102 spielte. Aber das war dann letztendlich auch nur Ergebnis Kosmetik, wie es so schön heißt. Die zweite Chance im 20. Frame nutzte Mark Selby dann zu einer 67, und das war der Schlusspunkt unter dieses Match. Alles in allem wirklich tolle Leistung von Mark Selby bei dieser Weltmeisterschaft und ein bisschen enttäuschend für John Higgins, nachdem der ja in seinen ersten zwei Matches seine Gegner da komplett auseinandergenommen hat. Der hat dann nur 5 Frames abgegeben in den ersten zwei Matches, und Kyron Wilson wird vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein, weil ich glaube, der hätte etwas mehr Gegenwehr leisten können gegen Mark Selby über diese zwei Sessions hintereinander gestern.
Mark Selby also in diesem Halbfinale, und dort trifft er auf Mark Allen, und ich glaube, das ist ein Match, auf das wir uns alle freuen können. Bei Brissell gegen CJ Hui wissen wir nicht, was uns erwartet. Bei Mark Allen gegen Mark Selby, glaube ich, haben wir eine Vorstellung, was uns dort erwartet. Und Mark Allen hat es gestern geschafft, den Angriff von Jack Jones abzuwehren. Jack Jones, der ein so couragiertes Match über diese drei Sessions gespielt hat, und Mark Allen musste alles aufbieten, um das am Ende zu gewinnen und am Ende so ein bisschen davon zu ziehen dann auch, weil es sah sehr lange nach einem ganz, ganz engen Match aus.
Ja, das war ein brillantes Duell zwischen den beiden. Wirklich ein fantastisches Match. Und zwar nicht jetzt unbedingt vom Offensivsnooker oder vom Break-Festival her, sondern einfach von der taktischen Finesse beider und einfach vom Kampfgeist, den beide da in die Waagschale geworfen haben. Das war toll anzuschauen. Jack Jones hat immer wieder zurückgeschlagen, hat immer wieder die Daumenschrauben angezogen. Und Mark Allen selbst war immer fokussiert, nie frustriert. Da hast du nie ein Körnchen gesehen, wo er gedacht hat, Mensch, ich muss doch jetzt hier mal irgendwie besser spielen, in Führung gehen oder so. Nein, der ist ruhig geblieben, hat es geduldig durchgezogen. Es stand ja dann 8-8 nach den ersten zwei Sessions und die beiden teilten sich dann die ersten vier Frames. Gestern in der Morgensession auch. Jack Jones mit einer 77 und einer 124. Mark Allen mit einer 66 und einer 64. So stand es dann 10-10. Und nach dem Mid-Session-Interval ging es dann so langsam in Richtung Mark Allen. Und zwar wieder über brillanten Kampfgeist beim Nordiren, der den 21. Frame noch von hinten stahl. Jack Jones da nicht konsequent genug in der Chancenverwertung Richtung Endspiel auf die Farben, verlor diesen Frame dann noch auf Pink. Und Mark Allen schlug dann weiter zu, holte sich aus seiner zweiten Chance eine 64 im 22. Frame und Jack Jones steckte trotzdem nicht auf. Der 23. war wieder sehr taktisch umkämpft, da waren viele kleine Breaks dabei. Mark Allen holte sich hier ein paar Punkte, da ein paar Punkte, kämpfte sich so Schritt für Schritt nach vorne und dann war dann kurz vor dem Frameball und den lochte er einfach nicht und Jack Jones versuchte zurückzukommen und dann entbrannte wirklich ein tolles taktisches Duell auf die letzten Roten und dann machte Jack Jones einen zunächst für mich ein bisschen nach einem Fehler, taktischen Fehler aussehenden Ball, er lochte nämlich die vorletzte Rote, versuchte dabei Pink und Rot von der Kopfbande zu lösen, was zwar so teilweise funktioniert hat. Das Problem war nur, er konnte auf keine Farbe stellen und er musste aber definitiv eine Farbe lochen, ansonsten braucht der Snooker. Er ist dann ausgestiegen, hat Mark Allen gesnookert, der kam aber aus den Snookern raus und das sorgte jetzt im Prinzip dafür, dass Jack Jones Snooker brauchte. Und was macht der? Der erkämpft sich nicht nur die Foulpunkte, sondern kämpft sich Schritt für Schritt in diesen Frame zurück. Das waren brillante Snooker, die Jack Jones da phasenweise gelegt hat. Mark Allen war eigentlich öfter damit beschäftigt, auf die Bande zu klopfen, als aus dem Snooker herauszukommen. Also das war wahnsinnig gut anzuschauen. Aber auch da ist der Nordire ruhig geblieben, cool geblieben. Und Jack Jones hat dann versucht, auf die Farben dann nochmal zu snookern, als Mark Allen dann die grüne lochte, um dafür zu sorgen, dass Jack Jones wieder Snooker brauchte. Und dann war es auch kurze Zeit später dann entschieden, nachdem Jack Jones dann seinerseits ein weiteres Foul gemacht hatte und Mark Allen dann braun bis blau lochte. Die pinke blieb dann vor der Tasche zwar liegen, aber Jack Jones kam nicht mehr an den Tisch, beziehungsweise kam dann nur noch dazu, um zu gratulieren. Also das war ein brillantes Ende. Jack Jones, der alles reingeworfen hat in dieses Match, was er in sich gefunden hat, der ist ja auch Debütant gewesen hier und nun erstmals im Viertelfinale gewesen. Also sensationelle Leistung und Mark Allen ist zurück. Und das kann man wirklich so sagen. Es ist immer noch nicht das brillante Hurra-Spiel, was ihn die erste Saisonhälfte so hat dominieren lassen, aber es ist ein bisschen was von beidem und es ist vor allem eine ganze Menge Kampfgeist und innerer Wille bei ihm vorhanden, also der ist brandgefährlich. Ich freue mich jetzt schon auf dieses Match zwischen Mark Allen und Max Selby und egal wer es gewinnen wird, derjenige wird als Favorit ins WM-Finale gehen.
Und er hat sich von den ganz Großen das mit dem heißen Wasser abgeguckt über das Turnier.
Ja, so ein bisschen. Machen ja viele. Ronnie O'Sullivan hat das ja, glaube ich, groß gemacht, ja. So ein bisschen.
Er hat aber auch Silber poliert ganz zu Anfang, so zwischendurch in seiner Karriere mal. Das hat er noch nicht gemacht, Mark Allen.
Ja, Ronnie O'Sullivan hat auch Fingernägel gekaut, ist vielleicht auch nicht so die beste Angewohnheit. Nein, Mark Allen macht das einfach wirklich, wirklich clever, wirklich super. Und mir gefällt einfach auch seine Einstellung am Tisch. Das ist einfach, du wirst da selten irgendwie einen frustrierten Mark Allen sehen derzeit. Der ist einfach fokussiert, der ist willensstark, der nimmt das, was er kriegt und das ist einfach eine fantastische Einstellung, auch für so eine Weltmeisterschaft, gerade über die langen Distanzen. Und jetzt hat er es dann dann endlich wirklich ins One-Table-Setup geschafft, nachdem Sean Murphy es ihm ja zu Beginn der Woche schon attestiert hatte, wo die Farbbeutel-Aktion war, wo dann nur an einem Tisch gespielt wurde. Jetzt hat er es zum echten One-Table-Setup geschafft, zum zweiten Mal in seiner Karriere. Das letzte Mal ist auch schon schlappe 14 Jahre her. Wahnsinn, ne? Also Mark Selby gegen Mark Allen. Tolles Halbfinale, auf das wir uns da freuen können.
Mark Allen wünscht sich Sean Murphy als Kommentator für dieses Halbfinale, dass er endlich mal das One-Table-Setup kommentieren kann und dass er das, dass sie das auch ganz, ganz nah beieinander dann sehen können. Wir werden heute die ersten zwei Sessions erleben, also die erste Session von Si Jia Hui gegen Luca Brissett um 14 Uhr und heute Abend dann Mark Selby gegen Mark Allen um 20 Uhr. Heute gibt es nur zwei Sessions und morgen werden wir dann natürlich darüber sprechen, wie diese ersten beiden Sessions abgelaufen sind. Bei Total Clearance, was ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, bei Spotify natürlich auch und bei meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de.